Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein. Die Grundfrage, von der ich sagen würde, dass alles, was ich bisher geschrieben habe, letzten Endes diese Frage im Hintergrund hatte, war die Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben? Ich habe inzwischen diesen Begriff eigentlich ersetzt durch die Frage, was ist ein gelingendes Leben? Weil ich glaube, also ein gutes Leben hat irgendwie zwei Nachteile. Das eine ist, man denkt daran, ein gutes Leben haben, also es sich gut gehen lassen im Sinne von viel essen, viel trinken und sonst nichts tun oder so. Und das meine ich natürlich nicht. Aber das andere ist, dass ich glaube, das Leben wird gut in der Art der Beziehung. Es ist ein Prozess, die Beziehungen oder der Beziehungsmodus, den wir zur Welt, also zu anderen Menschen, zum Körper, zur Natur haben, der ist entscheidend und deshalb kann Leben gelingen oder misslingen. Es ist nicht einfach per se gut, dass man einen abstrakten Kriterienkatalog abhandeln könnte oder nicht. Und den zentralen Begriff, um die Pointe in gewisser Weise schon vorwegzunehmen, ist zu sagen, vielleicht liegt da genau ein Fehler drin. Wir versuchen, ein gutes Leben zu haben und dabei bestimmte Kategorien zu erfüllen. Also dann denkt man, wenn Sie einen Glücksratgeber kaufen, kommen Sie fast immer auf die Idee, dass das Leben gut wird, wenn man genügend Ressourcen hat. Ja, ich brauche ein bisschen Geld, hilft. Manche behaupten, Geld macht glücklich. Gibt also, egal, ich sage da jetzt gar nichts weiter dazu. Aber die etwas cleveren Ratgeber würden dann natürlich sagen, naja, Geld alleine reicht nicht. Man braucht Bildung. Bildung macht auch glücklich. Gesundheit natürlich. Manche sagen die 3 Gs. Geld, Gesundheit, Gemeinschaft im Sinne von sozialen Beziehungen. Sicherlich gehört auch Bildung dazu. Je gebildeter man ist, je fitter, je attraktiver und so weiter, sodass man denkt, ich muss halt ein paar Kriterien erfüllen, ein paar Kategorien einziehen, dann wird mein Leben ein gutes Leben. Und ich glaube, dass das gar nicht stimmt. Wenn Sie darüber nachdenken, was sind eigentlich die Momente, in denen Ihr Leben gelingt? Ja, wo haben Sie das Gefühl, so ist das Dasein richtig? Bevor ich sage, was ich glaube, dass die Antwort ist, will ich noch was anderes sagen. Die Sozialphilosophie hat ganz stark die Idee entwickelt, dass das Leben gut wird, wenn es ein selbstbestimmtes Leben ist. Autonomie ist das Entscheidende. Und ich will das gar nicht kleinreden. Ich glaube nur, man muss Autonomie in Kontext stellen. Und ich bilde mir ein, die inzwischen den Dreh gefunden haben, wie man es machen muss. Ich will nur sagen, die Momente, in denen ihr Leben gelingt, sind möglicherweise gar nicht die selbstbestimmten. Es sind nicht die, wo sie die völlige Kontrolle über die Dinge und die Welt haben, sondern es sind die, ich mache das jetzt jedenfalls mal als Vorschlag und sehr wohl im Bewusstsein, dass man dieses Argument missbrauchen kann und auch häufig missbraucht hat, aber trotzdem behaupte ich, dass die Momente des gelingenden Lebens häufig die sind, in denen wir gerade nicht selbstbestimmt sind, sondern völlig überwältigt werden. Wenn ich mich zum Beispiel verliebe, da frage ich mich immer, was ist denn da der Moment der Selbstbestimmung? Also genau, ich habe ja nicht gesagt, jetzt gehe ich raus und verliebe mich in die Person oder so. Das funktioniert nie. Also sehr häufig passt es mir gerade überhaupt nicht in den Kram, aber ich werde völlig überwältigt. Aber ich erfahre das nicht als Entfremdung, nicht als etwas Schlimmes, sondern als etwas Schönes. Und das gilt auch in vielerlei anderen Hinsichten. Wenn ich plötzlich völlig überwältigt werde von der Musik zum Beispiel, und Sie gehen irgendwo hin und wollen eigentlich gar nicht, aber Sie kommen kaum weg, oder Sie hören ein Lied und sind völlig überwältigt, dann verlieren Sie da eigentlich gerade die Autonomie, jedenfalls momenthaft. Es gilt für religiöse Erfahrungen, galt immer so, die intensivsten Existenzerfahrungen. Das Daseinsgefühl ist gerade dort überwältigt, wo man affiziert wird, wenn Sie so wollen, wo etwas uns ergreift. Natürlich gehört da ein Moment der Freiheit dazu, wenn wir repressiv irgendwo festgebunden werden, wird uns das nicht passieren. Also ich werde es noch genauer erläutern, wie viel Freiheit wir da brauchen, aber ich will darauf hinaus zu sagen, Leben gelingt nicht da, wo wir immer mehr Selbstbestimmung haben, immer mehr Optionen, sondern in etwas, was ich Resonanzbeziehungen nenne. Es baut sich eine Beziehung auf zu etwas da draußen. Bei den Beispielen, die wir hatten, wären die Beziehungen entweder die andere Person, in die wir uns verlieren. Es kann aber eben auch die Musik sein, die wir machen oder die wir hören, oder die Natur, in der wir uns bewegen. Manchmal sind wir völlig überwältigt von einem Sonnenuntergang vielleicht. Ja, auch beim Sonnenuntergang, wo ist denn da die Autonomie? Das hat mit Autonomie fast nichts zu tun. Das ist ein momenthaftes Geschehen, das uns berührt. Und es kommt auf diese Beziehung zu dem Ding da draußen an. Und diese Beziehung nenne ich Resonanzbeziehung. Haben wir manchmal auch in der Arbeit. Ja, wir verlieren uns, wann gelingt Arbeit? Wenn Sie sozusagen an einem Material sich abarbeiten und das Gefühl haben, das Material beginnt zu antworten. Das kann beim Kuchenbacken sein oder beim Gärtnern im Garten. Da haben Sie es mit etwas zu tun, was einer eigenen Logik und einer eigenen Gesetzmäßigkeit folgt. aber was eine Art von Antwortbeziehung zu ihnen eingeht. Ja, indem sie dann an dem Teig arbeiten oder an den Blumen, dann merken sie, da baut sich was auf, das berührt sie, sie erreichen aber auch etwas da draußen. Das ist eine Wechselbeziehung, bei der beide Seiten mit sowas wie einer eigenen Stimme sprechen. Und so etwas nenne ich Resonanzbeziehung, und meine Vermutung ist, meine Behauptung ist, das sind die Momente des gelingenden Lebens, sodass ich daraus direkt die These ableite, gelingendes Leben ist ein Leben, das in Resonanzbeziehungen gelebt wird, und die Frage wäre dann, oder was ich zu tun versuche, ist, eine Kritik der Resonanzverhältnisse zu schreiben. Und meine Vermutung ist, dass wir genau diesen Sinn verloren haben, weil Resonanz unsichtbar ist. Ist auch fast unmessbar. Ich würde sagen, aber eigentlich sind wir mit der Resonanz ein bisschen besser dran als mit der Zeit, weil wir können sie fühlen und deshalb sogar messbar machen. Moderne Sozialwissenschaften verlangen permanent nach evidenzbasierten Beweisen. Ja, zeig mir das, was du da sagst. Und da stehe ich immer in der Gefahr, oder ich behalte das auch selber für eine Gefahr. Ich will nicht esoterisches Gewäsch produzieren, sondern harte Wissenschaft. Aber ich glaube, man kann Resonanzen tatsächlich messbar machen, weil wir merken immer dieses, was ich versucht habe zu beschreiben, sich zu verlieben oder überwältigt werden vom Sonnenuntergang, von der Musik, vielleicht von der religiösen Erfahrung, wenn sie religiös sind. Das hat eine leibliche Komponente. Ja, die Gänsehaut wird oft erwähnt als ein Signal, da passiert was, da ergreift mich was. Aber man kann es mit Hautwiderstandsmessungen oder Atemfrequenzen oder Pulsschlag deutlich machen. Da passiert auch leiblich etwas, auch wenn Sie zum Beispiel, Sie lesen im Buch eine Stelle, es kann ein Roman sein oder ein Sachbuch, und plötzlich begegnet Ihnen da etwas. Ne? Welt ist das, was begegnet. Etwas, was Sie ergreift oder berührt, das können Sie, obwohl es ja erstmal nur abstrakte Zeichen sind, Sie haben nur schwarze Tinte auf dem Buch wahrgenommen, aber das löst bei Ihnen etwas aus, was ich eine Resonanzwirkung nenne, und diese Resonanzwirkung hat eine leibliche Komponente, und ich habe mich immer gefragt, ob man es vielleicht, da bin ich gespannt, Herr Bauer ist ja ein Experte für alle diese Fragen, auch für den Zusammenhang von psychischen und physischen und neuronalen Prozessen. Ich habe mich oft gefragt, vielleicht können Sie da nachher was dazu sagen oder im Gespräch, ob man nicht das Phänomen, das wir leuchtende Augen nennen, messbar machen könnte. Das finde ich nämlich genial, dann hätte ich sowas wie ein Resonanzometer. Ja. Weil jeder sagt, was, jeder weiß, was gemeint ist, wenn ich sage, und dann begannen die Augen zum Beispiel in der Schule, die Augen der Schüler begannen zu leuchten. Ja, das ist ein Moment gelingenden Unterrichts. Und ich glaube, man sieht es, man spürt es. Ich weiß nicht, ob man das messbar machen könnte, wäre irgendwie cool. Also vielleicht ist Resonanz gar nicht ganz unsichtbar. Nichtsdestotrotz ist sie kaum unsichtbar und schwer messbar, und sie steht in einem Widerspruch zu der Akkumulationslogik der Glücksratgeber. Ja, wenn man sagt, ihr Leben wird besser, wenn Sie mehr Geld haben, ihr Leben wird besser, wenn Sie mehr Freunde haben, ihr Leben wird besser, wenn Sie fitter, attraktiver, schöner, sonst was sind. Also da, wir haben es auf der einen Seite mit der quantitativen, auf der anderen mit einer, wenn Sie so wollen, qualitativen Logik zu tun. Ich finde es aber interessant, sich nochmal ganz kurz zu überlegen, nochmal einen Schritt zurückzumachen und zu überlegen, wie sind wir eigentlich in diese quantitative Logik gekommen, in die Akkumulationslogik, in den Versuch anzuhäufen, was ist daran so attraktiv? Und deshalb, damit steht ja die andere Frage im Zusammenhang, warum ist uns denn Zeit so knapp geworden? Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück und fragen, warum ist Zeit knapp? Ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe, hast du es vorher auch gesagt, das Wort Muße kam in dem Film auch vor, wo du sagtest, du hast sie nicht mehr, oder? Falls du es nicht gesagt hast, hättest du es sagen sollen. Na gut, von der Idee her stimmt es auf jeden Fall. Gibt in Freiburg, ja, wo auch Herr Bauer beteiligt ist, einen ganzen SFB zu dem Thema Muße. Und der hat mich übrigens dazu gebracht, weil ich da in einem Sammelband beteiligt war, nochmal darüber nachzudenken, was meinen wir eigentlich mit Muße? Und meine Deutung wäre zu sagen, oder meine Deutung ist, Muße ist nicht, wenn ich nichts tue. Weil das haben wir noch, ja, das kennt jeder von uns, der sagt, so, jetzt mache ich nichts mehr, ist egal, wer anruft und wie viele E-Mails da noch im Postfach sind oder sonst was, wie viele Einträge auf der To-Do-Liste. Muße ist der Zustand tatsächlich eigentlich das, was das deutsche Wort Feierabend meint. Der Feierabend setzt dann ein, wenn das Tagwerk vollbracht ist. Wenn alles, was ich heute tun muss, also was ich das Gefühl habe, dass man legitimerweise von mir erwarten kann, erledigt ist. Wenn ich aber auch selber nicht mehr das Gefühl habe, ich wollte ja noch 1000 Sachen tun. Und wenn Sie nach Hause kommen und sagen wir, von mir aus heute Abend oder Montagabend, und im Wesentlichen getan haben, was Sie tun mussten, es gibt jetzt nichts ganz Dringendes, selten genug, aber manchmal kommt es vor, da sitzen Sie also am Kaminfeuer oder im Garten oder wo immer. Und dann behaupte ich, haben Sie trotzdem keine Muße. Und die Frage wäre, warum nicht? Und da könnte man sagen, naja, mit Benjamin Franklin, da fällt Ihnen ein, bedenke, dass Zeit Geld ist. Wenn ich jetzt hier nur rumsitze, verliere ich irgendwie Geld. Jetzt behaupte ich aber, dass die allerwenigsten von Ihnen von dieser Sorge getrieben werden. Ja, sonst wären Sie wahrscheinlich nicht hier, wenn Sie bedächten, dass Zeit Geld ist. Können Sie es möglicherweise besser verbringen als hier. Es sei denn, Sie interpretieren es um. Also man kann, ich glaube, Benjamin Franklin greift in dem Punkt zu kurz. Also vielleicht sitzen Sie heute Abend am Kaminfeuer. Kaminfeuer ist schon wieder bildungsbürgerlich oder mittelbürgerlich gedacht. Also es kann auch ein virtuelles Kaminfeuer sein. Dann fällt Ihnen ein, bedenke, dass Zeit Bildung ist. Ich könnte eigentlich mal ein bisschen in dem Buch lesen oder in jenem. Ich wollte schon immer mal Shakespeare wirklich lesen. Ja, eigentlich rede ich drüber, ohne ihn überhaupt gelesen zu haben. Oder ich wollte wenigstens mal eine Beethoven-Symphonie ganz hören. Habe ich auch noch nie getan. Oder mal die Zeitung lesen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was gerade los ist in der Ukraine oder sonst wo. Also fällt Ihnen ein, dass Zeit Bildung ist. Und es gibt tausend Möglichkeiten, Ihre Bildungsressourcen zu akkumulieren, zu steigern. Vielleicht sagen Sie, ach, lass mich in Ruhe mit der Bildung. Ja. Dann fällt Ihnen ein, bedenke, dass Zeit Beziehungen sind. Eigentlich wollten Sie sich mal bei Ihren neuen Nachbarn melden. Ja, die kennen Sie nicht mal, obwohl die schon ein halbes Jahr da wohnen. Oder Sie wollten Ihre kranken alten Tante anrufen. Oder es fällt Ihnen ein, eigentlich sollte ich mal ein bisschen Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ja, die sind schon bald groß und aus dem Haus. Also, das Tagwerk ist nicht vollbracht. Es gibt noch ganz viel, was zu tun ist. Aber nehmen wir an, Sie sagen, nein, Geld interessiert mich nicht, Bildung interessiert mich nicht, Beziehungen schon gar nicht, ich will keine Menschen sehen. Dann fällt Ihnen ein, bedenke, dass Zeit Gesundheit ist, Fitness, Attraktivität. Sie könnten ein bisschen joggen gehen, verdammt nochmal. Ja, viel zu viele Kalorien, viel zu wenig Bewegung. Das Fitnessstudio vielleicht. Und vielleicht sagen Sie auch nicht die körperliche Seite, sondern die psychische Seite. Haben Sie mal ein bisschen an Wellness gedacht, meditieren, Yoga. Sie haben ein neues Yoga-Buch. Also kurz und gut, ich glaube, wir sind unter diesen multiplen Anforderungen. Wir können die gar nicht stillstellen. Es gibt immer den Versuch, die Ressourcenbasis zu erweitern. Das ist nur das Korrelat einer Lebensführung, die denkt, das gute Leben besteht darin, die Ressourcenbasis zu erhöhen. Und das wiederum hat natürlich eine gesellschaftliche Seite. Das folgt in einer Wettbewerbsgesellschaft. Das ist ganz schwer möglich, sich dieser Logik überhaupt zu erziehen. Also die Frage ist, was ist es, was die Logik unseres Handelns antreibt jenseits der Angst? Und da glaube ich, dass wir ein Konzept guten Lebens in uns haben. Vielleicht nicht bewusst, wir würden das jetzt nicht, wenn ich Sie frage, was ist für Sie ein gutes Leben, würden Sie es vielleicht nicht sagen, aber es steuert uns im Hintergrund unsichtbar. Die Idee, dass die Weltbeziehung dann besser wird, richtiger wird, das Leben dann besser oder richtiger wird, wenn wir unsere Weltreichweite vergrößern, wenn wir mehr Welt in unsere Reichweite, in den Bereich des Erreichbaren, des Verwirklichbaren bringen. Deshalb ist Geld attraktiv. Wenn Sie viel Geld haben, dann bringen Sie Tokio, New York, was immer es sein mag, Sydney in Ihre Reichweite. Sie können jetzt hinfliegen. Wenn Sie kein Geld haben, können Sie es nicht. Aber wenn Sie reich sind, können Sie sich morgen ein Flugticket kaufen und dorthin fliegen. Sie bringen Sydney in Ihre Reichweite. Es wird Teil Ihrer Welt. Ich glaube, wir folgen einem Programm, das auch innerlich eben sozusagen psychisch, vielleicht auch psychophysisch und neuronal, das glaubt, Leben wird gut, Leben wird besser, wenn wir Welt verfügbar machen. Und übrigens glaube ich, das ist ein Teil, da glaube ich schon, dass man auch eine Kapitalismusanalyse macht, braucht, weil, und das ist eine meiner Kernthesen, ich habe anfangs ja schon gesagt, wann gelingt unser Leben? Das hängt von Beziehungen ab. Ja, wenn wir auf eine andere Art mit der Welt bezogen sind, sodass das Grundbegehren des Menschen, ich glaube wirklich, dass es sogar ein anthropologisches Begehren ist, das Grundbegehren ist ein Beziehungsbegehren. Peter Sloterdijk, der ja gestern hier war, hat darüber auch Hochinteressantes geschrieben. Er hat mal geschrieben, an einer Stelle, das, was wir Seele nennen, ist eigentlich Hörigkeit. Und das Wort Hörigkeit hat bei uns eine ganz negative Bedeutung, aber er hat es nicht in dem Sinne verwendet, sondern die Fähigkeit zu hören und im Hören zu antworten, berührt, erreicht zu werden, in Wechselwirkung zu treten, das ist das, was wir Seele meinen. Genau, das Wort für Seele, die Fähigkeit, in eine Antwortbeziehung zu treten. Und ich glaube, der Dreh des Kapitalismus besteht darin, dass er dieses Beziehungsbegehren ständig in ein Objektbegehren übersetzt. Ich habe gestern, als ich im Hotel ankam, musste ich ein bisschen mein Handy aufladen. Ich wollte Welt in Reichweite behalten und habe bei der Gelegenheit mal kurz die Reichweite einer anderen Welt gecheckt. Ich habe durch die Fernsehkanäle gesappt. wo auf allen Kanälen mirakulöserweise gerade Werbung lief. Und da ist mir wieder aufgefallen, was ich schon oft gedacht habe, die Werbung versucht uns ständig Produkte zu verkaufen mit dem Versprechen, dass wir dann eine ganz andere Beziehung zu den Menschen haben, aber auch zu den Dingen. Ja. Erlebe Natur mal wieder so richtig. Ja. Also kauf dieses Deo und du hast das Gefühl, du stehst auf einer blühenden Obstwiese. Ja. Oder kaufe diese Pralinen und deine Kinder strahlen dich an. So Kinder strahlen oder natürlich überhaupt die strahlenden Augen der Menschen. Das ist immer das, mit dem die Werbung uns das Produkt verkauft. Unser Beziehungsbegehren, das Resonanzbegehren wird in ein Objektbegehren übersetzt. Und da kaufe ich dieses Deo, diese Praline oder diese CD. Also bei den CDs habe ich ja immer noch geringe Hoffnung, aber bei den anderen Dingen eher nicht. Und dann sind wir eben enttäuscht. Wir haben dann zwar das Objekt, aber wir haben nicht die versprochene Beziehung und dadurch kaufen wir dann immer weiter und das Leben wird trotzdem nicht so ohne weiteres besser. Also, ich habe das schon gesagt, wenn wir die Frage haben, was ist eigentlich ein gelingendes Leben, glaube ich, dass wir zwischen diesen beiden Deutungen schwanken. Das Leben gelingt, wenn wir mehr von irgendwas haben. Sie alle kennen diese spezifischen Erfahrungen, die ich Resonanzerfahrungen nenne und von denen ich glaube, es gibt so geradezu Oasenmomente in Ihrem Leben. Wenn ich Sie fragen würde, was waren im letzten Jahr die für Sie wichtigsten Momente? Was waren die Momente, die Sie berührt haben? Sie würden mir fast immer eine Geschichte erzählen, wo Sie sagen, da ist das und das passiert, da kam dieses Kind zu mir oder so und dann ist das und das passiert und dann enden diese Geschichte fast immer mit dem Satz und das hat mich wirklich berührt, das hat mich wirklich bewegt. Das sind die Momente, in denen man sagen kann, das Leben gelingt und ich glaube, dass man solche Dinge als Oasenerfahrungen beschreiben kann. Übrigens auch bei zum Beispiel bei Filmen oder Vorträgen, habe ich schon getestet, da sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig kommt der Redner irgendwann an einen Punkt, wo es wirklich still wird im Saal, wo alle zuhören, weil sie merken, das bedeutet dem jetzt was. Da geht es jetzt um was. Ich habe neulich einen Vortrag gehört von einem Schuldirektor, der erzählt hat, wie er seinen Lateinlehrer nie richtig ernst genommen hat und wie er dann plötzlich erkannt hat, was der alles für ihn getan hat und wie er ihm nochmal danken wolle und dann war der schon gestorben. Und das war so ein Moment, an den sich hinterher jeder im Saal erinnerte. Das sind diese Resonanzmomente, wo man wirklich merkt, die Weltbeziehung verflüssigt sich geradezu. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwas zu akkumulieren, sondern da verändert sich die Art, wie Selbst und Welt zueinander in Beziehung stehen. Solche Resonanzmomente erleben wir, ich habe es gesagt, in der Liebe, nicht nur zwischen Intimpartnern, zum Beispiel auch zwischen Eltern und Kindern, dann manche in der Religion, wenn sie religiös sind, in diesen Momenten religiöser Erfahrung oder religiöser Ergriffenheit. William James und Hans Joas und viele anderen haben darüber geschrieben, als Erfahrung der Selbsttranszendenz. Der Trick besteht, glaube ich, darin, nicht im kognitiven Angebot von Religionen, sondern in der Erfahrung, und sei es auch eine Illusion, darum geht es jetzt gar nicht, es geht um die Welt, um den Weltbeziehungsmodus, um die Erfahrung, dass da was antwortet, dass mir da was entgegenkommt. Natur ist natürlich eine zentrale Resonanzsphäre oder Resonanzressource. Ja, Menschen sagen, ich glaube selbst die Kronenzeitung, vor der ich heute einen ganz schlechten Eindruck gewonnen habe, ich weiß nicht, ob da Journalisten da sind, aber egal. Die hat, glaube ich, gerade eine Serie über Naturerfahrungen. Ja, Menschen sagen, sie müssen in den Wald oder in die Berge oder ans Meer. Warum? Weil sie da das Gefühl haben, dass da eine Interaktionsbeziehung besteht, die Sie übrigens sogar phänomenologisch zeigen können. Wenn einer am Ozean steht und die Wellen heranrollen, atmet er oder sie anders und die ganze Körperhaltung ist anders als im Büro oder im Kaufhaus, ja, wo es um eher eine Schließung geht. Oder in der Kunst, wenn sie von der Musik überwältigt werden. Und manche haben Resonanzerfahrungen in der Politik, wenn sie plötzlich das Gefühl haben, da passiert jetzt was Wichtiges. Früher war das in Arbeiterbewegungen häufig so, heute ist das ein bisschen schwieriger. Na gut. Das nenne ich Oasenerfahrungen des Lebens, weil es Resonanzerfahrungen sind. Und dagegen stehen Entfremdungsmomente. Der Gegenbegriff zur Resonanz in meiner, ehrlich gesagt, früher habe ich nie verstanden, wieso Redner nicht wissen, wie lange Zeit sie noch haben. Und jetzt ist es mir schon wieder passiert. Wie lange habe ich noch? 5 Minuten, okay. Ist mir unklar, woher das kommt. Gut, der Gegenbegriff zur Resonanz ist für mich Entfremdung. Entfremdung sind die Erfahrungen, sind die Momente in unserem Leben, in denen sich eben nichts bewegt, in der Selbst und Welt sich starr gegenüberstehen. Ich nenne das Indifferenzbeziehungen. Es sagt mir gar nichts. Oder sogar Repulsionsbeziehungen. Ich habe das Gefühl, alles ist mir feindlich gegenüber. Camus, ich meine, letzten Endes, wenn man es existenziell fasst, kann man sozusagen Camus gegen William James oder Schleiermacher stellen. Camus sagt, jeder Mensch kann an jeder Straßenecke erfahren, dass die Welt uns eigentlich fremd und feindlich ist. Die eigentliche Feindlichkeit der Welt, dass die Dinge eben nicht zu uns sprechen. Ja, dass sie uns stumm oder sogar feindlich gegenüberstehen, ist die grundsätzliche Existenzerfahrung. Wohingegen William James oder Schleiermacher sagen, nein, oder Martin Buber, der sagt, am tiefsten Grund unserer Existenz liegt eine Antwortbeziehung, ein Eingebettetsein, eine Form der Verbundenheit. Aber jeder kennt die Formen der Unverbundenheit in allen Lebenssphären, ja, ohne jetzt es existenziell zu wenden. Sie sitzen morgens mit Ihrer Familie am Frühstückstisch und fragen sich, was habe ich mit den Leuten eigentlich zu schaffen? Ja, ich muss für sie sorgen, sicher, und sie nerven mich, aber irgendwie, also eigentlich bedeuten sie mir nichts mehr und ich erreiche sie ja auch nicht. Sie wollen mich nicht hören und ich sie auch nicht und so schweigen wir uns eben an. Und das kann sich sogar wirklich verkehren, dass man richtig sieht, zum Beispiel bei alten Ehen oder so kann man es manchmal sehen, das muss nicht so sein, aber es kann so sein, dass wenn jetzt jemand einen Witz macht, alle lachen, bloß der Ehepartner verzieht genervt das Gesicht. Ja. Das ist geradezu eine Antiresonanz. Und so ähnlich kann es am Arbeitsplatz sein. Ja, Sie sagen, ja, ich habe diesen Job, aber ich habe satt immer die gleichen blöden Sprüche, die gleichen dumpfen Gesichter und die Arbeit kotzt mich auch an. Das ist, Rahel Jäger nennt es Entfremdung im Sinne einer Beziehung, der Beziehungslosigkeit. Ich habe den Job, ich habe die Familie, vielleicht gehen sie auch in die Kirche oder in die Natur, aber es sagt ihnen einfach nichts, es spricht sie nicht an. Der radikale Entfremdungszustand ist der Burnout inzwischen, ja, oder die Depression. Das ist die Abwesenheit aller Resonanzbeziehungen. Nichts spricht mehr zu ihnen, nichts erreicht oder berührt sie mehr. Und so beschreiben ja auch Depressive oder Menschen im Burnout die Welt da draußen als stumm, tot, leer, schwarz. Und sich selbst ebenso. Interessant eigentlich, die Farbe scheint dann aus der Welt zu weichen. Es ist unglaublich interessant, wenn man da mal auf Sprache hört, auf Erzählungen hört und sogar die Poesie bemüht. Das Bleichwerden von Welt scheint da eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Also ich bin, in mir ist alles tot. Ich fühle mich bei Rilke gibt's, Rilke ist ein wunderbarer Poet von Resonanz- und Entfremdungsbeziehungen, wo er schreibt im Stundenbuch, er erfährt sich als ein Blasser, allem Abgelöster und ein Verschmähter jeder Schar und alle Dinge stehen wie Klöster, in denen ich gefangen war. Das ist Ausdruck einer Entfremdungsbeziehung, da gibt es keinerlei Resonanzen mehr. Und Menschen kennen also diese beiden Formen, wir alle kennen das in unserem Alltag. Es gibt die Oasenmomente und es gibt die Wüstenmomente. Und ich glaube, was ich tun will, gerne mit Ihnen zusammen, ist die Frage, können wir diese Resonanzen noch ein bisschen genauer beschreiben? Jetzt habe ich nur noch 2 Minuten dafür, aber ich bin auch fast fertig. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, es ist nicht ein emotionaler Zustand. Und deshalb ist es eben nicht nur die subjektive Seite, ich empfinde was und projiziere es auf die Welt, sondern es ist ein Modus der Beziehung. Ja, das in Beziehung treten zwischen Subjekt und Objekt, wobei es mir wichtig ist zu sagen, es ist nicht so, dass erst das Subjekt da ist und dann ist die Welt da und die Frage ist jetzt nur, wie die miteinander in Beziehung kommen. Es ist eher umgekehrt, kann man mit Merleau-Ponty gut zeigen, kann man aber, glaube ich, auch mit der Hirnforschung zeigen. Vielleicht wird Herr Bauer noch darüber reden. Eigentlich geht die Beziehung voraus, da entstehen Resonanzen vielleicht vom Embryo im Mutterleib. Die erste Wahrnehmung, die der Embryo hat, kann man auch bei Sloterdijk lesen in dem Sphärenbuch. Die ersten Erfahrungen sind die des Eingebettetseins in den Blutkreislauf. Es rauscht um uns herum, man hört den Herzschlag. Sloterdijk vertritt an der Stelle die Idee, die auditiven Erfahrungen, das Pumpen des Herzens ist vielleicht das Erste, was wir wahrnehmen, bevor wir einen Sinn für uns selbst haben. Da gibt es noch kein Selbst und kein Subjekt, sondern es gibt das Gefühl, da ist etwas ist da und es steht irgendwie mit mir in Beziehung. Es reagiert sogar, ja, weil sich da Wechselwirkungen bilden. Und später, wenn das Kind geboren wird, bricht diese Wechselwirkung ab und es entdeckt seine Stimme als Instrument der Resonanzerzeugung. Also kurz und gut, Resonanz ist ein Beziehungszustand, genauso wie Entfremdung. Entfremdung ist eine Beziehung der starren Gegenüberstellung. Resonanz ist eine der, von mir aus, der flüssigen, der bewegenden, eine Form der Antwortbeziehung. Und ich glaube, mein letzter zentraler Punkt, man muss sehen, dass es aus 2 Bereichen besteht, nämlich etwas affiziert uns, würde man vielleicht so emotional oder sozialpsychologisch sagen, ad facere, etwas von außen ergreift uns, bewegt uns, aber es muss auch etwas entgegengehen. Man könnte das sogar als Emotion von mir aus beschreiben, weil vom lateinischen ex kommt, das Herausgehende. Ja? Etwas kommt hinein, etwas geht heraus. Wir machen Resonanzerfahrungen nur da, wenn wir auch selber in irgendeiner Form aktiviert werden, also dem, was uns berührt, entgegengehen können. In der Psychologie gibt es dafür den Begriff der Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich muss nicht nur das Gefühl haben oder die Überzeugung, die Erfahrung machen, dass ich ergriffen, erreicht, bewegt werde, sondern ich muss die gegenteilige Wahrnehmung auch haben können, dass ich da draußen etwas oder jemanden erreichen, bewegen, berühren kann. Ja, erst dann habe ich mit einer Resonanzbeziehung zu tun. Das ist nicht ein Echo im Sinne von, ich schreie und höre mich nochmal. Ja, ein Echo löst keine Resonanz aus, sondern nur, wenn das andere mit einer eigenen Stimme antwortet. Ja, wenn es selber spricht, sodass man wirkliche gelingende Resonanzbeziehung, ein gelingendes Leben, haben Sie erst da, wo Sie in Antwortbeziehungen zur Welt in irgendeiner Form treten. Und das sind erstens keine reine Echo-Beziehungen und zweitens, es ist nicht nur das Berührt und überwältigt werden im Konzertsessel. Und darauf zielt im Moment meine Kritik der Resonanzverhältnisse. Ich glaube, es ist ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir kleine Resonanzoasen versuchen zu bauen. Ne, der Konzertsaal, der Kleingarten, vielleicht der Gottesdienst, wenn Sie religiös sind, da wollen wir uns ergreifen, bewegen, berühren lassen, da wollen wir weinen im Kinosessel. Ja, Menschen sind gerade zu wild drauf, im Kino zu heulen oder auch bei Büchern. Aber da fehlt, das hat zwei Defizite, da fehlt eigentlich das Entgegenkommen, also die Selbstwirksamkeit, dass wir auch mit der Welt aktiv verbunden sind, nicht nur passiv im Überwältigend werden. Und es ist die Idee, dass wir da kleine Resonanzhäfen haben in einer Welt, die ansonsten feindlich, wettbewerbsförmig, kompetitiv ist, so wie wir es bei Reuters in London gesehen haben. Mein Plädoyer würde dahin gehen zu sagen, wenn wir wirklich Welt ändern wollen, das ist meine langjährige Frustration darauf, dass ich nie eine Antwort hatte auf die Frage, wie machen wir es denn besser, wie kommen wir aus der Beschleunigung raus. Ich will jetzt sagen, nicht mit einer einzelnen Reform, ja, obwohl ich Grundeinkommen für eine gute Idee halte, das alleine reicht nicht. Wir müssen die Art, die Form unserer Weltbeziehung ändern und zwar dorthin, dass wir nicht mehr in einer im Prinzip entfremdeten oder feindlichen Welt kleine Resonanzhäfen schaffen, sondern indem wir das Verhältnis umdrehen. Wir brauchen eine Resonanzbeziehung zueinander, zur Natur, zum Leben, die kleine Entfremdungsinseln ermöglicht. Wissenschaft erfordert oft die komplette kalte Distanz zum Gegenstand und besonders zum Beispiel selbst die Medizin. Wenn der Chirurg sie operieren soll, darf er nicht mitfühlen, nicht empathisch, resonant den Schmerz mitempfinden, sondern dann muss er sie komplett verdinglichen, damit es gelingt. Also wir brauchen schon die Fähigkeit, als Menschen brauchen wir die, vielleicht auch im Recht, komplette Instrumentalisierung oder eben entfremdete Weltbeziehungen, stumme Weltbeziehungen, aber das sollten die ausgewiesenen kleinen Inseln sein auf einer im Wesentlichen resonanten Lebensform. Vielleicht können wir ja gemeinsam daran arbeiten, dahin zu kommen. Vielen Dank schon mal.